2022. Zukunft verstehen.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe vom Podcast 2022. Zukunft verstehen, wie Technologie die Welt verändert. Und heute ist das Thema dieser Sonderfolge ein ganz delikates, was möchte ich sagen, ein entzündetes, nämlich der Überbug des Jahres 2021, bekannt unter dem Namen Log4j, oder präziser betrifft er den Software-Schnipsel Log4j. Das ist ein Bug, der tatsächlich zur Stunde die Welt verändert und noch viel mehr verändern könnte. Und genau darüber spreche ich mit fantastisch passenden Gästen, nämlich Manuel Artuk und Holger Unterbrink. Hallo ihr beiden, stellt euch doch mal ganz kurz selbst vor.
Ja, hallo zusammen. Manuel Artuk, ich bin Head of Business Development bei der High Solutions AG und mache da IT-Sicherheitsberatung. Ich habe Diplom-Informatiker gelernt, noch ein Master of Science in Applied IT Security draufgelegt und bin Ingenieur, also IT Security Applied heißt dann sowas wie Krypto. Und ich mache seit weit über 23 Jahren Informationssicherheit. Ich habe angefangen mit Security Scans und Pentests und bin dann Richtung organisatorische Sicherheit, also Informationssicherheitsmanagementsysteme und Business Continuity Management gewechselt und mache im Wesentlichen den Fokus auf kritische Infrastrukturen und adressiere in dem Kontext dann auch noch mit aus Eigeninteresse im Ehrenamt Dinge wie Hackback, Ethik und Bevölkerungsschutz.
Du bist aber auch bei Kritis engagiert? Das ist vielleicht sogar genau die Funktion, die jetzt mit am wichtigsten sein könnte, werden könnte in dieser Hinsicht. Du engagierst dich öffentlich in der AG Kritis. Kannst genau. du ganz kurz mal erläutern, was das ist?
Ja, die AG Kritis haben wir vor ein paar Jahren ins Leben gerufen, einfach aus dem Bedarf heraus, dass wir gesagt haben, wir sind eine Interessensgemeinschaft, die mit Planung, Bau, Betrieb, Beratung, Prüfung, was auch immer der IT-Systeme und Anlagensteuerung von kritischen Infrastrukturen und in Produktionsumgebung zu tun haben. Aus diesem sozusagen Eigenbedarf, die Versorgung aufrechtzuerhalten und nutzen zu können. Wir würden halt morgen auch noch ganz gerne kraftvoll in ein Glas Wasser schlürfen. Haben wir halt gesagt, irgendwie passt das alles nicht. Die Versorgungssicherheit ist irgendwie ganz schön wackelig mit diesem ganzen Cyber-Zeug. Und da haben wir dann gesagt, wir gründen eine unabhängige Arbeitsgruppe, die auch nicht von Staat, Wirtschaft oder irgendwas, auch nicht mal als e.V. eingetragen ist, damit wir wirklich nur eine Interessensgemeinschaft sind, die diesem Interesse dient, zu sagen, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass die Bundesrepublik Ressourcen hat zur Reaktion auf Großschadenslagen durch Cybervorfälle im Bereich kritischer Infrastrukturen und wie können wir die Auswirkungen der dadurch verursachten Krisen oder Katastrophen bewältigen. Und haben dazu das Konzept eines CAW, eines Cyberhilfswerks entwickelt und diskutieren das inzwischen mit einigen Behörden und Organisationen. Es steht sogar inzwischen im Koalitionsvertrag drin, ja.
Großartig. Holger, du warst schon mal hier Gast, als es natürlich um Security ging. Damals im Sommer haben wir noch gar nicht so richtig geahnt, dass wir uns so schnell wiedersehen müssen. Denn ich glaube, das Thema dieses Podcasts ist eins, wo du dich selber auch intensiv drum kümmern musst, nämlich, dass wir eine Sicherheitslücke, ein Sicherheitsleck, eine kritische Situation haben, die weltweit Auswirkungen hat.
Ja, Sascha, das ist in der Tat so. Und für diejenigen, die beim letzten Podcast nicht dabei waren, mein Name ist Holger Unterbrink. Ich bin Technical Leader im Talos-Team. Das heißt, wir sind im Prinzip dafür zuständig, neue Verwundbarkeiten zu finden bei Cisco und diese dann entsprechend zu analysieren und dann entsprechend in entsprechende Indicators of Compromise umzuwandeln, so dass die Produktteams das quasi in die verschiedenen Cisco-Produkte reinpflegen können, so dass sie dann den Kunden entsprechend schützen.
Wir haben uns deswegen hier zusammengefunden, weil, das habe ich eben schon gesagt, Log4j, eine kleine Software, tatsächlich einen Fehler enthalten hat, der, das habe ich gelesen, im November erstmals gemeldet worden ist. Dann, wie das manchmal so üblich ist, ein paar Tage brauchte. Tatsächlich war irgendjemand bei Alibaba, bei diesem großen chinesischen Anbieter von ungefähr allem, auf diesen Fehler gekommen und hat eine Mail geschrieben an die Verantwortlichen. Und die haben relativ schnell gemerkt, oh, hier ist was ganz Krasses am Werk. Könntest du, Manuel, vielleicht mal so kurz zusammenfassen, auch das so ein bisschen Laien, die jetzt nicht jeden Tag mit dem Kopf im Server stecken, nachvollziehen können, was eigentlich Log4j und der dazugehörige Bug sind?
Ja, also Log4j ist ja erstmal eine Programmierbibliothek, die man in Java-Anwendungen einbetten kann. Man programmiert ja nicht alles immer von Grund auf neu, sondern nutzt für bestimmte wiederkehrende Funktionen einfach eine Programmierbibliothek, die diese Funktionalität schon bereitstellt. Und Log4j bietet einfach an, dass man, wenn man Java-Anwendungen nutzt, das Protokollieren, also fürs Debuggen, fürs Feststellen, ob irgendwelche Irregularitäten sind oder zum Beispiel ein einfaches Loggen, wann hat sich welcher Benutzer angemeldet und wie oft, dass dann die Logzeilen auf der Festplatte entstehen. Darum kümmert sich diese Log4j-Bibliothek. Und die ist eigentlich seit vielen, vielen Jahren quasi Standard. Sie ist von der Apache Foundation sozusagen als Open Source bereitgestellt worden von ein paar Maintainern. Und das bindet einfach jeder ein und sagt, wunderbar, damit kann ich meine Logfiles in meiner Java-Anwendung erstellen. Das ist erstmal die Grundfunktion, relativ einfach, überschaubar, strukturiert. Und damit einfach, ja, muss man sagen, millionenfach auf vielen Milliarden Geräten weltweit im Einsatz.
Ja, ich versuche das mal noch so ein bisschen für Laien herauszuarbeiten, wie Laien wie mich übrigens. Ich bin nicht in der Programmierung und auch schon gar nicht in der Sicherheit tiefer drin. Die Version, die ich hier erzählen kann, ist, dass jede Software so arbeitet, dass in den meisten Fällen so arbeitet, dass sie nicht nur irgendwas tut, sondern auch immer mitprotokolliert, was sie tut. Also sie sagt in den meisten Fällen Bescheid, hier, jetzt habe ich gerade das getan, jetzt ist gerade das geschehen. Und diese vielen Meldungen, die müssen irgendwie gefiltert, sortiert, zusammengefasst und überhaupt erstmal ausgegeben werden. Und das nennt sich Logging. Also diese Art und Weise, immer sehen zu können, was macht die Software eigentlich? Das braucht man auch, um zum Beispiel Fehler rausfinden zu können und die dann beheben zu können. Und dafür gibt es einen kleinen Programmschnipsel, der, wie das bei Open Source total üblich ist, überall rumgereicht wird. Ja, das ist so ein kleines Hilfsteil, das kann man sich fast vorstellen, wie ein Zahnrad, was in allen möglichen Maschinen wiederkehrt, das man halt immer standardmäßig nimmt. Und in diesem Zahnrad war ein massiver Fehler. Das Krasseste, was ich da gesehen habe, war tatsächlich ein Video von Minecraft auf YouTube. Da ist der Chat, da ist dieser Bug auch ganz zuerst mit verbreitet und entdeckt worden. Ich weiß nicht, ob wirklich entdeckt worden, aber so ist das in der Öffentlichkeit bekannter geworden. Da ist jemand im Chat von Minecraft, das Video dauert 40 Sekunden, der gibt eine Zeile ein und ist auf dem Server von Minecraft und kann ihn komplett kontrollieren. Kann also wirklich alles mit diesem Server machen. Und genau das ist so ein bisschen die große Problematik. Man kommt mit allereinfachsten Mitteln, da muss man noch nicht mal programmieren können, da kann man irgendwie eine Kurzzeile sonst woher sich kopieren, in ein bestimmtes Fenster eingeben und zack, ist man auf dem Server. Und das hört sich genauso schlimm an, wie es auch wirklich ist, Holger.
Ja, das ist so. Und es gibt eben Statistiken, wo die Leute mal schnell reingeschaut haben, wie viele Leute eigentlich das so weltweit einsetzen. Und da spricht man von 83-85% der ganzen Unternehmen, die wahrscheinlich verwundbare Versionen dieser Library einsetzen. Das heißt, fast jeder ist wahrscheinlich verwundbar gegen diese Attacke. Und dementsprechend beliebt ist das eben auch auf der Angreiferseite. Und dementsprechend schnell sah man eben die Wandlung von sogenannten Proof of Concepts, wo Leute einfach nur ausprobieren, was sie damit machen können, hin zu tatsächlich ernsthaften Angriffen von Botnetzen und Ähnlichem, die das Ganze versuchen jetzt automatisiert auszunutzen, um eben so viel Maschinen zu ownen, wie das irgendwie möglich ist.
Wie funktioniert das ganz konkret, wenn jetzt diese Schwachstelle automatisch oder halbautomatisch ausgenutzt wird?
Ja, es werden halt Skripte geschrieben, die eben verschiedene Varianten ausprobieren, die verschiedene Obfuscation-Techniken ausprobieren. Obfuscation-Techniken sind im Prinzip Varianten dieses Angriffs, ja? Dass man den Angriff im Prinzip so umwandelt oder anders schreibt, so dass die üblichen Detection-Mechanismen das eben nicht erkennen. Ja, das ist jetzt natürlich ein Wettlauf, was wir zurzeit in der IT haben zwischen den Angreifern und den Verteidigern. Das heißt, die Verteidiger sind jetzt seit einer knappen Woche, seitdem das richtig publik geworden ist, dabei, Hotfixer einzuspielen, irgendwelche Medikationen einzuspielen, zum Beispiel irgendwelche Filter zu bauen, dass eben bestimmte Requests herausgefiltert werden. Und die Gegenseite, die Angreifer, die versuchen eben diese Filter zu umgehen, die Angriffe so zu schreiben, dass die Filter nicht greifen, um dann letztendlich doch wieder das Ganze exploiten zu können.
Das versuche ich auch vielleicht nochmal so ein bisschen im Sinne von Line Talk reverse zu engineeren. Es ist tatsächlich so, dass im Internet ja man alle möglichen Server ansprechen kann. Das ist so das Prinzip des Internets. Mit einem Browser gibt man oben irgendwas ein oder klickt irgendwo drauf auf einen Link und dann spricht man manchmal einfach einen neuen Server an. Und diese Serveransprache, die funktioniert im Moment automatisch so, dass kleine Programme, Skripte im Internet rumlaufen und alle möglichen Server ansprechen auf verschiedene Arten und schauen, gibt es da eine Verwundbarkeit? Also setzen Sie dieses Log4j ein und wenn ja, wie kann ich die Schutzmechanismen umgehen? Indem ich einfach die Zeile, die ich dieses Server zu präsentiere, immer mal ein bisschen verändere, noch verschiedenen Ebenen versuche, da einzudringen. Ungefähr so, wie das vorher bei Minecraft war. Und diese sehr kritische Fehlersituation bedeutet einfach, dass wir durchs ganze Internet eine Vielzahl von Kriminellen durchstromern haben, die automatisch nach Schwachstellen suchen und die dann auch sofort ausnutzen. Manuel, was bedeutet dieses Ausnutzen?
Also erstmal muss man sagen, das Ausnutzen bedeutet, wenn man mal in die Timeline guckt, du hast ja gerade gesagt, im November wurde das bekannt, die haben relativ schnell reagiert. Seit dem 1. Dezember ist definitiv bekannt, dass nach der Veröffentlichung sozusagen Angriffe ganz konkret vorhanden waren, nicht nur theoretisch oder vereinzelt. Und so mit der Veröffentlichung vom 9.12. sind Massenangriffe auch wirklich bekannt geworden. Das heißt, das hat jetzt so eine Art pandemisches Ausmaß bekommen und steigt gerade exponentiell.
Das passt ja super in die Zeit.
Genau. Und exponentielle Wachstüme haben wir ja schon in der Pandemie nicht verstanden. Das heißt, aktuell ist auch vielen nicht klar, was das für sie und ihre Landschaft bedeutet. Die Angreifer allerdings sind sehr vielfältig. Das heißt, konkret, du hast ja gesagt, ich hatte auf einmal auf einem Minecraft-Server sozusagen die volle Kontrolle über das System und konnte das bedienen. Das bedeutet für Angreifer, die wollen eben nicht nur die volle Kontrolle nachweisen oder sagen, hey, ich bin drauf und habe gewonnen oder ja gut, reicht mir dann jetzt und ich melde das, sondern ganz konkret sind darauf schon vorgekommen Ransomware-Vorfälle. Ja, es gibt beispielsweise die Consari-Gruppe, die Ransomware konkret über diesen Weg verteilt. Botnetze wie Mirai, die unrühmlich bekannt geworden sind. Es sind Backdoors platziert worden schon. Es sind DDoS-Botnetze bekannt geworden, die das ausnutzen, um eine Distributed Denial-of-Service-Attacke fahren zu können. Sprich, die übernehmen ganz viele Systeme. Und von all diesen Systemen geben die zentral den Befehl, greif doch jetzt mal die Bank X an, indem du permanent deren Webseite aufrufst. Und wenn das viele 10.000 übernommene Hochleistungsserver machen, die natürlich deutlich mehr Netzleitung haben als wir zu Hause mit unseren, je nachdem, Funkloch optimierten Restnetzstücken, dann ist das natürlich auch ein Skalierungsfaktor. Was haben wir noch dabei? Wir haben einen Remote Access Trojaner, der inzwischen verbreitet wird, sogenannte Reverse Bash Shells, für Linux und Windows, also an alle Linuxer da draußen, die immer über Windows meckern, ihr seid genauso dran. Java ist leider betriebssystemübergreifend und damit haben wir eben keinen Schutz, dass wir sagen, wir benutzen ein bestimmtes Betriebssystem, eine bestimmte Derivat-Variante oder so. Und ja, Windows-Trojaner, Backdoor für Linux, die Bandbreite ist lang, die da inzwischen sogar öffentlich ist.
Ja, vielleicht sollten wir noch hinzufügen, dass das Ganze in der Praxis vor allem für die verteidigende Seite gar nicht so trivial ist, ja. weil, wie du schon eben gesagt hast, Sascha, das Ganze ist eben quasi so ein Zahnrad, was in dem ganzen System drin sitzt. Und dieses Zahnrad sitzt halt in ganz vielen Systemen drin. Das heißt, die IT-Unternehmen können jetzt nicht einfach kurz einen Patch aufspielen und alles ist gut, sondern unter Umständen sitzt diese Komponente eben in einer komplizierten, komplexen Business-Logik drin, ja, in einer verteilten Applikation, die sich über mehrere Server und mehrere Systeme verteilt. Und wenn ich da jetzt eben irgendwas patche, dann muss ich natürlich dann entsprechend auch erstmal testen und so weiter, ob vielleicht der Patch vielleicht andere Sachen kaputt macht, ob danach die Mitarbeiter noch arbeiten können oder ob danach zwar Sicherheit da ist, aber keine Funktion mehr. Ja, und diese Tests, die sind natürlich aufwendig. Dementsprechend ist es für die IT-Abteilung unheimlich viel Aufwand, das Ganze jetzt im Prinzip schnell umzusetzen. Und sie brauchen extrem viel Manpower und extrem viel Überstunden, um eben auch auf Augenhöhe mit den Angreifern immer wieder die neuesten Entwicklungen abzugreifen und wieder die neuesten Filter und Sicherheitsmechanismen einzuspielen.
Ich mache es vielleicht noch eine Runde komplizierter. Es ist ja noch nicht mal ausreichend, wenn die IT-Abteilung sagt, wir scannen mal bestimmte Systeme und prüfen das. Oder wir sagen, oh, alles, was im Internet ist, ist anfällig. Nein, es ist noch fataler. Viele Unternehmen, Konzerne, Behörden haben ja im Intranet, also im internen Behördennetzwerk oder Unternehmensnetzwerk, sowas wie Java-Anwendungen, internes Reiseportal, Krankmeldesystem, die ebenfalls anfällig sind. Das heißt, ein Nutzer oder eine Nutzerin im Intranet oder jemand, der übers Gäste-WLAN reinkommt, kann theoretisch also auch im internen System Schaden anrichten. Diese Zeile oder diese 10, 12 Zeichen, die man da eigentlich nur eingeben muss, um so ein System zu übernehmen, kann man theoretisch sogar in einen Dateinamen unter Linux ablegen. Also der Dateiname heißt so. Und eine Anwendung unter Java, die diese Bibliothek nutzt und überhaupt nicht internetfähig ist, keinen Service online bereitstellt, kann über diese Datei übernommen werden. Wenn ich also schaffe, einen Dateinamen auf einem System zu platzieren, habe ich dieses System übernommen, wenn es anfällig ist und die IT-Abteilung sagt, hey super, das ist erstens intern und zweitens haben wir alles gescannt, was irgendwie online ist. Das System ist offenbar nicht anfällig. Und als Sahnehäubchen obendrauf, es gibt Angreifer, die haben inzwischen Systeme übernommen und danach das System gepatcht. Das heißt, sie haben die Lücke geschlossen. Und wenn ich jetzt also einfach nur sage, okay, ich habe keinen Überblick über meine IT-Landschaft und die Anwendung, aber ich scanne jetzt mal, was so defekt ist und repariere das dann, sehe ich dieses System nicht, weil es ja schon ganz und sage einfach, oh, Häkchen hinter, ist ja kein Problem. Aber die Backdoor, also die Hintertür ist schon platziert und in ein paar Monaten kann das dann dazu führen, dass die Systeme übernommen werden und damit vielleicht sogar die gesamte Umgebung.
Ja, und ich darf vielleicht noch hinzufügen, man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass diese Verwundbarkeit in einer Komponente ist, die quasi die Logfiles parst. Ja, und diese Logfiles, die werden zum Teil zeitverzögert analysiert. Ja, es kann zum Beispiel sein, dass der Angreifer eine Datei verschickt, die gescannt wird, der eigentliche Scan oder die eigentliche Log-Analyse aber vielleicht einen Tag später passiert, ja, gerade in großen Umgebungen. Und dementsprechend kann der eigentliche Angriff und die Folge des Angriffs durchaus zeitlich auseinanderliegen, ja, was die entsprechende Identifizierung auch wieder erschwert.
Das ist genau ein Stichwort, was, glaube ich, dazu führt, dass wir, ich denke, das ist gerechtfertigt, auch als Analogie, Log4j und den dazugehörigen Bug, der, glaube ich, Log4Shell genannt wird. Also Log4j ist quasi die Corona-Pandemie der IT-Welt. Und ich befürchte, dass sie noch ein bisschen schwerwiegender wirkt, aus dem einfachen Grund, weil wir erst in den nächsten Wochen oder Monaten, vielleicht sogar Jahren, sehen werden, wie die Auswirkungen sind.
Streiche das vielleicht. Es werden definitiv Jahre sein, denn wir reden ja von einer absoluten Kernkomponente in Anwendungen weltweit. Und diese Kernkomponente wird Jahre benötigen, um sie aus Altsystemen rauszubekommen. Das wird uns Jahre verfolgen oder begleiten.
Die Auswirkungen, die aber vielleicht sogar noch interessanter, schwerwiegender, schlimmer, fieser, aber irgendwie auch interessanter sind. Da ist ja immer so ein bisschen so eine Interessantheit drin. Also nicht, dass man den kriminell Ausnutzenden jetzt besonders viel Glück wünscht, aber man kann schon eine gewisse Faszination für deren Geschicktheit entwickeln. Das ist ja auch gar nicht so selten der Fall, dass man davor steht und sagt, wow, das haben die hinbekommen. Aber was da jetzt passiert ist, das habt ihr beide gerade eben geschildert, dass ganz viele Server, ganz viele Computer übernommen werden und mit einer Reihe von Tricks, zum Beispiel, dass man hinter sich die Lücke schließt und dann denkt, doch, da gab es gar keine Lücke, mit einer Reihe von Tricks ermöglicht, dass man erstmal so ein paar Tage, Wochen, Monate so tut, als sei nichts und dann zuschlägt. Wie zugeschlagen werden kann, ist, das hast du vorher, Manuel, auch nochmal skizziert. Das kann zum Beispiel über eine Erpressung sein, Ransomware. Darüber haben wir auch intensiv gesprochen, Holger, im letzten Podcast, dass man einfach einen Teil der Daten, die ganz notwendig sind für den Betrieb von einem Unternehmen zum Beispiel, verschlüsselt und sagt, hey, ihr müsst uns jetzt 37 Bitcoin geben, sonst geben wir die nicht wieder frei, diese Daten, und geben euch nicht den Schlüssel zur Entschlüsselung, oder eben, dass man bestimmte Attacken fährt, weil man einen Server unter Kontrolle gebracht hat. Und wie viele Server jetzt schon unter Kontrolle gebracht worden sind von Kriminellen, das ist, glaube ich, kaum abzuschätzen. Ja. Und das ist auch kaum abzuschätzen, was das für Auswirkungen hat. Was man ungefähr sagen kann, ist, was hat das denn für Auswirkungen für Laien? Ganz konkret heute, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen.
Also für Endnutzer und Verbraucherinnen meinst
du? Absolut,
genau. Also für die selber jetzt, die haben jetzt nicht so den Handlungs- und Tatendrang. Das, was für die wichtig ist, ist zum einen natürlich zu sagen, okay, wenn ich in meinem eigenen Heimnetz diverse Handys, die ganzen Spracheingabegeräte, vielleicht irgendwelche Smart-Home-Anwendungen, ein Backup-System oder so ein Storage-Speicher, wenn ich all dieses IP-Zeugs und IoT-Zeugs irgendwie zu Hause habe, dann muss ich natürlich auch gucken, dass ich möglichst schnell Updates einspiele für all diese Komponenten, auch mein Internet-Router beispielsweise, der kann ja auch anfällig sein, die haben ja auch so Web-Interfaces, über die man die konfiguriert, dann sollte man da gucken, dass man in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder schaut, okay, gibt's Updates, dann schnell einspielen.
Das heißt, jetzt zu Weihnachten wird die Aufgabe von genau. allen Menschen unter 45 in Deutschland sein, bei ihren Eltern den Router abzudaten. Exakt. Etwas, was, glaube ich, die allermeisten Menschen gar nicht wissen, dass es geht. Fast alle haben Router zu Hause und ich kenne, glaube ich, fast niemanden außerhalb so dieser IT-Crowd, die schon mal einen Router abgedatet haben.
Also ich kann auch nur empfehlen, die automatische Update-Funktionalität zu aktivieren und zu sagen, spielt auf diesem Router von Mama, Oma und dem Onkel irgendwie die Updates automatisch ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es da kaputt geht, ist deutlich geringer als bei einer komplexen Organisationsinfrastruktur. Der zweite Teil, der für Verbraucherinnen aber wesentlich ist, ist, und das ist eigentlich jetzt eine olle Kamelle, man sollte natürlich für alle Dienste, die man nutzt, und es war sogar Apple iCloud betroffen, ja, oder Amazon AWS und Google hat auch diverse Advisories rausgebracht, also es ist wirklich weltweit Großkonzerne und alle Dienste betroffen, selbst Twitter war betroffen, für alles, was ich nutze und wo ich Daten ablege, sollte ich auch ein Backup haben. Und wenn ich dieses selbstverständlicherweise habe, ist alles cool. Wenn ich es noch nicht so ganz aktuell habe, dann solltet ihr euch ganz dringend eine Kopie, ein Backup davon anlegen und auf Seite legen. Denn es kann ja sein, dass genau diese Organisation sozusagen kompromittiert wird, die Daten gelöscht werden oder verschlüsselt werden oder was auch immer passiert. Wenn die weg sind, sind die weg. Und die meisten Organisationen sagen ja, wir stellen euch zwar den Dienst bereit, aber für ein Backup müsst ihr euch selber kümmern. Also achtet auf eure Daten und achtet vor allem drauf, dass nicht vielleicht irgendein Missbrauch mit diesen Daten passiert, dass ihr also Spearphishing, gezielte Phishing-Kampagnen, E-Mail-Angriffe bekommt, dass ihr vielleicht eine 1-Cent-Transaktion auf dem Konto auf einmal seht und sagt, was ist das? Da sollte man direkt skeptisch werden und sagen, vielleicht hat das mit Log4j über Bande zu tun, weil das System von der Organisation angegriffen wurde, der Dienst damit angegriffen wurde, erfolgreich eure Daten abgegriffen wurden oder manipuliert wurden und am Ende das zu euch spült über einen solchen schummrigen Weg, da direkt sagen, okay, könnte ein Angriff gewesen sein und jetzt muss ich drauf achten, was passiert mit meinen Daten, wie gehe ich damit um?
Also ganz konkret heißt es natürlich, dass wenn die Leute dort draußen zu Weihnachten einen WLAN-Toaster geschenkt bekommen, dann sollen sie nicht wie sonst das Handbuch einfach sofort wegschmeißen, sondern sich da mal anschauen, wie man eigentlich die Firmware, also die Software von diesem Toaster updatet und dann über die Feiertage hektisch immer wieder Update, Update, Update klicken, damit dieser Toaster nicht irgendwann Teil eines Zombie-Netzwerks wird, mit dem man eine Bank oder sagen wir mal die Insel Malta versucht zu erpressen. Ja?
Ja, und vielleicht doch zu den Aktionen würde ich definitiv auch empfehlen, seine Accounts also seine Konten im Auge zu behalten. Ja. Es gibt da ja verschiedene Dienste wie Hefeweb Pound oder Firefox macht das ja inzwischen auch als Dienst, dass man quasi eine Information bekommt, wenn in einer irgendeiner Datenbank im Darknet der eigene Username, Passwort auftaucht, dass man eine Information bekommt. Dass man zumindest weiß, dass unter Umständen Daten kompromittiert sind, dass man dann zum Beispiel sein Passwort ändern kann. Ja, das ist auch nicht perfekt, das System. Ja, man weiß teilweise nicht, welches Passwort kompromittiert worden ist und so weiter. Ja, aber es ist zumindest ein Indiz, wo man sagen kann, okay, da scheint vielleicht irgendwie was passiert zu sein. Ich schaue da mal rein und muss vielleicht auf dieser Webseite oder auch bei diesem Dienst mal mein Passwort ändern, weil es unter Umständen irgendwo geleakt sein kann.
Ja. Konkret kann man die Tipps, die ihr gebt, glaube ich, zusammenfassen mit alles, was WLAN-Empfang hat, immer updaten, jetzt gerade über die Feiertage in den nächsten Wochen, eigentlich Monaten und überall, wo es geht, Backups machen, beziehungsweise überall da, wo einem die Daten wichtig sind. Gibt ja auch Anbieter, da sind einem die Daten völlig Wurst und da muss man dann nicht unbedingt ein Backup machen, ist ja auch klar. Wollen euch ja auch nicht überfordern, die Laien und Laienen dort draußen. Ich würde gerne mit euch ein bisschen darüber sprechen, was in der nahen Zukunft und auch in der mittleren Zukunft passieren kann. Und zwar in drei Szenarien. Das Szenario 1 wäre das harmloseste. Ja, das, was ist das allerharmloseste, was passieren kann und wird? Szenario 2 wäre das wahrscheinlichste. Also was ist so, was ist ziemlich wahrscheinlich, dass passiert? Und Szenario 3, das katastrophalste. Was ist also komplett katastrophal, was durch Log4j und den dazugehörigen Bug passieren kann? Aber fangen wir harmlos an, Manuel. Was ist denn so das aller, was ist denn die softeste Situation, die du dir jetzt vorstellen kannst?
Muss sie denn realistisch sein oder wär's das Idealbild der Harmlosigkeit?
Das Idealbild der Harmlosigkeit.
Okay, das Idealbild der Harmlosigkeit. Wir leben in einer Welt, in der Administratorinnen und auch Entwicklerinnen voll verantwortlich sind, IT-Leiterinnen genug Budget zur Hand haben und alle zusammen Hand in Hand gehen hin und sagen, wir patchen die Systeme, wir entwickeln Updates für die Anwendungen, die diese alte Bibliothek verwenden und nutzen das neueste Update und passen alles an. Das wird alles zeitnah angepasst, alles gesichert und gehärtet und der Impact ist sozusagen, hier und da wird ein System aufgemacht und es gibt natürlich durchaus dann Härtefälle, aber das sind so Einzelfälle. Und im Wesentlichen gehen alle Nutzerinnen glimpflich da raus, weil sich alle rechtzeitig und voll verantwortlich und schnell drum gekümmert haben. Gleichzeitig die Angreiferinnen sozusagen ein bisschen getrödelt haben und nicht vollautomatisiert angreifen. Und dann wäre das eine harmlose Variante des Ganzen, wenn ja alle Nase lang hier und da ein System mal hochgenommen wird und ein Unternehmen oder eine Behörde sagt, upsi, wir hatten hier eine Sicherheitsschwankung.
Holger, was ist denn das wahrscheinlichste Szenario? Das hört sich ja nicht an wie das wahrscheinlichste, das hat man ja auch schon dazu gesagt.
Ja, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen Glaskugel schauen, ja.
Absolut.
Ich glaube, da wird auch gerade sehr viel drüber diskutiert, wo wir da letztendlich hingehen. Im Moment, tagesaktuell, ist mein Gefühl, dass es eine etwas höhere Sensibilisierung gibt in den verschiedenen IT-Abteilungen, was die Patchwilligkeit angeht, ja, und auch die Umsetzung der verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen. Ich glaube, die Leute haben bis zu einem gewissen Grad von WannaCry und ähnlichen Geschichten gelernt und sind schneller geworden, was das Patchen und so weiter angeht. Auf der anderen Seite sind aber sicherlich auch nicht alle perfekt und es gibt natürlich auch die operativen Hindernisse, die wir da haben. Das Ganze ist eben in der Realität ein bisschen aufwendiger, als man sich das so ohne weiteres mal eben vorstellt. Das heißt, ich glaube, dass wir irgend so ein Mittelding sehen werden in der Zukunft. Ja, das heißt, wir werden sicherlich ein paar Systeme haben, die noch nicht gepatcht sind. Die werden wahrscheinlich von den automatisierten Skripten entsprechend kompromittiert werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass früher oder später irgendjemand einen Wurm dafür schreiben wird, der rumgeht und versucht, alle Systeme zu infizieren, ähnlich wie wir das bei WannaCry und Co. gesehen haben. Die Auswirkungen von diesem Wurm, das wird gerade in der IT-Landschaft sehr stark diskutiert, wie groß und wie schlimm die sein werden. Ich glaube auch, dass die nicht ganz so schlimm sein werden wie in den vorangegangenen Attacken, eben weil jetzt mehr gepatcht worden ist und weil es auch eine andere Sachlage ist. Zum Beispiel laufen viele von diesen Logging-Instanzen mit sehr eingeschränkten Rechten. Ja, das heißt, unter Umständen kann sich der Angreifer nicht so ohne weiteres persistent machen, wenn er mit automatisierten Skripten arbeitet. Im Großen und Ganzen besteht aber sicherlich immer noch genug Potenzial, auch mit einem Wurm noch genug ungepatchte Systeme zu hauen, interne Systeme, die vielleicht nicht priorisiert worden sind und so weiter. Ja, und ich glaube, dass da in der Mitte irgendwo die Wahrheit hängen wird. Und wir werden das, wie der Manuel das schon gesagt hat, in der Zukunft sicherlich noch mit dieser Verwundbarkeit eine Zeit lang zu tun haben. Ich glaube aber auch, dass die Leute auf einem guten Weg sind, immer schneller auf solche Bedrohungen zu reagieren.
Das ist übrigens eine ganz interessante Betrachtung, dass so ein großer Fehler, ein großer weltweit bekannter und sich auswirkender Fehler, ein Bug in der Software, der wäre vor einigen Jahren, da war, glaube ich, WannaCry tatsächlich auch der erste, der in der Größenordnung und Preisklasse bekannt geworden ist, der wäre aber nicht eine Top-Meldung auf allen Nachrichtenseiten gewesen. Und dadurch, dass jetzt, das nennt man ja in der amerikanischen Diskussionslogik Awareness, dadurch, dass jetzt eine Awareness dafür geschaffen ist, dass IT-Systeme wirklich alles betreffen, den gesamten Alltag, deinen Arbeitsalltag, deinen persönlichen Alltag, weil du einfach ständig mit der digitalen Vernetzung konfrontiert bist, dadurch ist auch diese Aufmerksamkeit gestiegen, dass das wichtig ist. Und vielleicht ist das das wahrscheinlichste Szenario, dass wir hier wieder ein bisschen lernen, wir müssen aufmerksamer sein, wir müssen mehr updaten, wir brauchen andere Logiken, was IT angeht, dass man das ja nicht mehr so als digitales Hausmeistertum betrachtet, sondern dass da wirklich kritische Infrastrukturen, auch kritische Lebensinfrastrukturen dabei sind. Ja, in der AG Kritis habt ihr jetzt ja in erster Linie so Energieversorgung, Wasserversorgung und so Verkehr und so adressiert. Aber natürlich ist aus persönlicher Sicht im Alltag für die Leute dort draußen eine kritische Infrastruktur auch die eigene Kommunikation oder Netflix oder meinetwegen die Serverlandschaft, mit der man eine Videocall macht oder die Kinder irgendwie digitale Bildung genießen. Ich spreche jetzt nicht von Deutschland natürlich, da ist das ja unwahrscheinlich. Aber
ich wollte mich gerade wundern, genau. So, hä?
Ja. Aber eigentlich gibt es auch persönliche kritische Infrastrukturen und dadurch glaube ich, und das ist das wahrscheinlichste Szenario aus meiner Sicht, dass wir an Log4j zwar eine Vielzahl von Schädigungen sehen werden, die auch bekannt werden. Da gibt es dann immer doch den, sagen wir mal, der große Autohersteller, der dann gemerkt hat, huch, diese und jene App arbeitet damit und das haben wir übersehen und haben sich rechtzeitig abgedatet. Und deswegen können 100.000 Leute mit diesem Auto einfach ihre Fernwartung nicht mehr einstellen oder ihren Schlüssel, der funktioniert nicht mehr, der digitale Schlüssel. Sowas, glaube ich, werden wir ganz viel sehen. Aber ich sehe auch als wahrscheinlichstes Szenario durchaus positive Auswirkungen. Nicht nur das Negative, das ist vollkommen klar. Ich sehe auch positive Auswirkungen, weil plötzlich, und das daran scheitert es manchmal wirklich, die CEOs der großen Unternehmen merken, huch, ich kann ja den EDV-Leiter nicht an der langen Hand verhungern lassen, sondern wenn der Manpower braucht, wenn der ein bisschen Budget braucht, wenn der sagt, hey, wir müssen hier dringend System X neu kaufen, dass es dann einfach auch wirklich notwendig ist, das zu tun, um überhaupt betriebsfähig zu bleiben. Das ist so ein bisschen eine fromme Hoffnung, gebe ich zu, aber ich halte es nicht für ganz unwahrscheinlich, dass inzwischen durch dieses riesige Getöse von solchen Fehlern mehr Leute merken, wie wichtig es ist, sich da zeitnah drum zu kümmern.
Also ich glaube, die Awareness ist damit tatsächlich gestiegen und das ist auch gut so. Ich stelle jetzt mal die wilde These auf, die Awareness ist weltweit da, die brauchen wir nicht mehr steigern, weil jeder verstanden hat, dass digital auch problematisch sein kann und dass es den Lebensbereich komplett durchzieht. Woran es aber jetzt hapert, ist sozusagen von den Leuten, die aware sind, die Transformation zu machen in die Umsetzung. Und da scheitert es meiner Meinung nach oft an der Situation, du hast ja die digitale Bildungspolitik angesprochen, die in Deutschland ein bisschen desolat aussieht. Das Grundverständnis hat eben die gesamte Bevölkerung nicht. Und damit ist auch das Grundverständnis nicht da, von der Awareness auf die Transformation zu kommen. Was muss ich jetzt in diesen Systemen tun? Wie tue ich das? Und habe ich das Risikolagebild richtig verstanden? Also eine Risikomanagement, eine Risikoeinschätzung richtig getroffen? Wenn ich da als Beispiel meine Schwester, mein Vater und mein Opa nehme, mit denen brauche ich darüber nicht reden. Deren Risikoverständnis ist, ja, das mit den Computern ist gefährlich, haben wir verstanden. Aber was man damit macht, keine Ahnung, ist magischer Krusch, mit dem du da arbeitest. Das heißt, da müsste eigentlich wirklich diese digitale Bildungspolitik ansetzen und Medienkompetenz plus Pflichtfach Informatik etc. bundesweit ausrollen, damit dann auch diese Transformation bundesweit für alle sozusagen auch stattfinden kann.
Könnte man das nicht auch umdrehen und sagen, die IT-Expertinnen, die diese Landschaft bauen, müssen das auf eine Weise tun, dass die normale Bevölkerung gar nicht mehr so ein Risiko, ein Risikobewusstsein entwickeln muss, dass man nicht erst Pflichtfach Informatik einführen muss, damit EndanwenderInnen einigermaßen sicher unterwegs sind. Also ich würde das halt immer versuchen, aus der radikalen, nutzerorientierten, user-centric, sagt man dazu, ja, Sicht zu sehen und sagen, eigentlich muss die digitale Welt sicher sein für noch die ahnungsloseste Person überhaupt. Weil ich fürchte, man kann sonst einfach 100 Pflichtfächer Informatik und meinetwegen Pflichtfach Java-Bibliotheken noch aufeinander stapeln. Und trotzdem werden die Leute am Ende nicht allesamt ein IT-Fehlerbewusstsein entwickeln, das uns da weiterhilft.
Ich glaube, es gehört beides dazu. Ne? Wir müssen natürlich die IT irgendwie aus der Anthropologie für den Menschen drumherum so schaffen, dass es eingebettet ist und sozusagen die Maschinen und die Funktionalitäten dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Wir uns verdrehen, damit wir irgendwie die IT benutzen können. Aber es gehört ja immer noch der Teil rein, dass die Menschen verstehen müssen, wie man es benutzt. Wenn man es jetzt vergleicht mit Fahrradfahren oder mit Autofahren, ich mache ja ein Fahrrad-Sicherheitstraining in der Schule und dann fahre ich Fahrrad. Ich lerne es mit meinen Eltern. Beim Auto ist es so, das hat inzwischen sowas wie Airbag, Bremsen, Gurt. Bei der Gurtpflicht wurde damals auch gesagt, Freiheitsberaubung und was auch immer. Inzwischen ist das ein Sicherheitsstandard. Der muss aber erst der Bevölkerung erklärt werden. Der Nutzen muss da klar werden. Und sie haben es eben auch in einem Führerschein sozusagen gelernt, dass die Kombination der Sicherheitsfunktionen Leben retten können. Das heißt, es gehört immer beides wie so ein Yin-Yang ineinander und verzahnt sich. Wenn das eine komplett gut funktioniert und das andere nicht, haben wir auch keine Lösung. Da ist schon beides zusammen, glaube ich, das Ziel.
Ich glaube, dass dieses Grundverständnis auch allein deswegen schon wichtig ist, weil am Ende des Tages die meisten Firmen eben, wenn wir mal Open Source ausschließen, mit ihrem System Geld verdienen wollen. Und Security kostet eben auch ein Stück weit Geld.
Wieso schließt du ja Open Source aus? Damit kann man wunderbar auch Geld verdienen.
Moment. Ja, sicherlich. aber das ist eine andere Diskussion. Okay. Aber wo ich darauf hinaus will, ist, Sicherheit ist natürlich unter Umständen ein bisschen mehr Aufwand. Das heißt, ich muss Entwickler ausbilden, ich muss zusätzlichen Code schreiben und so weiter. Das heißt, das kostet was. Und diese Kosten werden sicherlich irgendwann auch an den Enduser weitergegeben werden. Und da muss der Enduser einfach letztendlich die Entscheidung treffen. Kaufe ich das Billigprodukt, ja, was eben schnell mit heißer Stricknadel zusammengebaut worden ist, was aber dafür dann 3 Euro billiger ist, oder kaufe ich vielleicht eins, was Sicherheitsstandards hat, was die entsprechenden Prüfsiegel hat und so weiter, was dann vielleicht eine Mark mehr kostet, aber eben die Codequalität wesentlich höher ist.
Das Codequalität ist auch fast ein fantastisches Stichwort. Wir müssen unbedingt noch das Szenario 3 spekulativ erarbeiten, nämlich was ist eigentlich das Katastrophalste, was jetzt aus diesem Log4j-Debakel entstehen kann. Vielleicht auch sich einfach jetzt den Mut haben, dystopisch zu werden. Denn weil das ein Potenzial, das ist einfach komplett detoniert, ist ja da, Manuel, oder?
Definitiv. Also wir haben ja Szenarien, kritische Infrastrukturen, ne, Produktionsumgebungen, wo wir ja oder fangen wir mal ganz generisch erstmal an. Wir steigern das mal. Erstmal haben wir Organisationen, also Behörden und Unternehmen, die benutzen ja nicht nur klassisch Windows- und Linux-Server, wo vielleicht eine Java-Anwendung drauf ist und da diese Log4j eingesetzt wird, und das könnte alles verschlüsselt werden, kaputt gehen, übernommen werden, die Angreifer löschen die ganzen Systeme oder benutzen die als Botnets und so weiter. Das hört ja an der Stelle nicht auf. Das geht ja weiter zu den ganzen Appliances und Sicherheitstools, die selbst auch betroffen sind, sprich Firewalls, Log-Server selber, mit denen man ja die Log-Analyse macht und Angriffe erkennen kann, sogenannte Hypervisor, also die, ich sag mal, Basisbetriebssystemumgebung von virtualisierten Systemen. Ja, wenn ich virtualisierte Systeme habe, dann laufen die ja in so einer Virtualisierungsumgebung. Das ist der Hypervisor. Die Hypervisor sind auch alle betroffen. Router, gemanagte Switches und andere Systeme, mit denen ich eine Netzwerkverbindung erstmal überhaupt aufbaue und konfiguriere. Das alles kann auch kaputt gehen, sprich, das ganze Internet besteht aus Routern und Switchen, die miteinander reden. Das könnte also ein Riesen-GAU sein, in dem das ganze Internet auseinanderfällt und gar nicht mehr funktional ist. Und jetzt steigern wir das Ganze noch ein bisschen.
Kommen wir zu. Wie lässt sich denn ein kaputtes Internet steigern? Das möchte mir nicht.
Ja, mit kaputten kritischen Infrastrukturen. Ja, und zwar haben wir sogenannte Industrial Control Systems, also Industriesteueranlagen, mit denen wir Prozessautomatisierung in Fertigungsanlagen machen. Und das bedeutet, dass wir, jetzt kommen ganz viele Buzzwords, ja, sowas wie SCADA, Prozessleitsysteme, SPS-Steueranlagen, Industrial IoT-Komponenten benutzen, also von kleinen Baugruppen bis hin zu CNC-Fräsen, die per Computer gesteuert werden, bis hin zu kompletten Produktionswerken im Stahlwerk, Aluminiumwerk, in einem Kraftwerk, in der Kanalisationsabwasserentsorgungskonfiguration. Das alles ist durch Prozessautomatisierung teildigitalisiert. Es gibt viele, die noch mechanische und manuelle Prozesse nutzen, aber auch sehr viele, die das alles automatisiert haben. Und diese ganzen Komponenten benutzen auch oft Java und damit auch Log4j und können eben übernommen werden oder die Daten gelöscht werden oder manipuliert werden. Das heißt, es kann im Extremfall dazu führen, dass solche kritischen Infrastrukturkomponenten ausfallen, damit die Produktionsstätte ausfällt und damit die Versorgung durch Strom, Fernwärme, Frischwassergewinnung, Abwasserentsorgung ausfällt in einer Region oder sogar überregional, wenn das jetzt ein groß angelegter, koordinierter Angriff ist, der funktioniert. Und dann hätten wir durchaus Probleme, wenn die Kanalisation nicht funktioniert, haben wir ja ganz schnell sowas wie eine Seuchenbildung. Wenn Frischwasser nicht produziert werden kann, Menschen können 3 Wochen ohne Essen überleben, aber nur 3 Tage ohne Wasser. Das kann dann so ein dystopisches Szenario werden im Extremfall. Jo.
Lässt sich sogar vorstellen, dass über diesen Bug Leute zum Beispiel ein Atomkraftwerk übernehmen könnten, die Softwaresteuerung eines Atomkraftwerks?
Naja, im Extrem, also die haben meistens oder fast immer, sagen wir es mal so, man kann ja nie hundertprozentig ausschließen, ein sogenanntes Airgap, also keine direkte Verbindung mit dem normalen Netzwerk und dem Internet, aber der Leitstand und die Produktion sind sozusagen abgekoppelt. Ich habe ja vorhin ein Beispiel gebracht, wenn ich das diesen String als Dateinamen irgendwo platzieren kann und der eingelesen wird, dann kann ein solches Kraftwerk ja auch manipuliert werden. Und das ist ja schon bewiesen worden, dass sowas funktioniert in einem cyberphysischen Angriff, also über den Cyberraum angegriffen, physische Auswirkungen gehabt in Natanz. Da wurde ja die Schadsoftware Stuxnet eingebracht. Und das ist ja tatsächlich mit einem USB-Stick vor Ort eingebracht worden und eine solche Prozesssteuerkomponente wurde damit manipuliert und dadurch sind die Zentrifugen außer ihrer üblichen Umdrehungsgeschwindigkeit gebracht worden und mit einer variablen Rotation haben die dann sozusagen geeiert und sind ausgeschlagen und dann gegeneinander geknallt und kaputt gegangen.
Übrigens auch damals schon mit einer Log-Manipulation, weil normalerweise wird bei so einer Zentrifuge ja mitgeschrieben, mitgelockt, wie schnell drehen die sich. Das wurde aber manipuliert. Das heißt, man hat gar nicht gesehen, dass sie immer schneller und langsamer wurden und dadurch komplett kaputt gegangen sind.
Genau,
und
die Anzeige wurde sozusagen stabil angezeigt, aber im Hintergrund wurde das manipuliert und für die Anzeige immer dargestellt. Nö, alles schön, guckt ruhig weiter auf die Monitore,
passt schon. Und Stuxnet ist jetzt 11 Jahre alt, vielleicht auch nochmal für die Laien und Laien, das nochmal etwas zusammengefasst. Das war ein mutmaßlich vom israelischen Geheimdienst mit den Amerikanern zusammengeschriebenes Schadprogramm, was eine Atomanlage im Iran manipulieren sollte, der nämlich drohte, eine Atombombe zu entwickeln. Und man hat diesen Airgap, also dass ein System nicht am Netz ist, das hat man überwunden, indem man den Mitarbeitenden dort, ich glaube im Iran kann man relativ sicher sagen, Mitarbeiter, ich denke nicht, dass also viele Frauen
da waren. Das war übrigens ein Holländer. Der holländische Geheimdienst und die Polizeibehörden sind nämlich gar nicht so schlecht, die sind auch ganz schön fischig und krass. Die haben jemanden da eingeschleust mit einem USB-Stick, der dann die Manipulation sozusagen vor Ort reingebracht hat.
Genau. Und das, ich habe sogar gelesen, es gab mehrere Versuche und einer der Versuche war, dass man Mitarbeitende dort versucht hat, einfach Mails zu schicken, wo man deren Systeme übernimmt und dann in einem MP3-Song auf einem Stick die Schadsoftware transportiert hat. Und das, was viele Mitarbeitende tun, was einfach total verboten ist, das ist so ein AirGap-System, da möchten die halt ihre Musik hören, dann stecken sie dann einfach den MP3-Stick, diesen USB-Stick mit MP3s drauf rein und zack, ist das System kompromittiert. Also AirGaps lassen sich manchmal überwinden, und wenn wir wirklich mega dystopisch werden wollen, Holger, was wir natürlich nicht wollen, aber dann könnte man sich vorstellen, dass genau dieser Fehler auch auf diese Weise ausgenutzt würde. Wurde.
Ja, absolut. Und ich glaube, ich kann da noch einen draufsetzen. Und zwar, und das ist gar nicht mal so unrealistisch, glaube ich. Das, was wir jetzt sehen, ist das, was wir jetzt wissen. Mhm. Das Problem, was ich mit dieser Schwachstelle sehe, ist aber, dass jetzt sehr viele Verwundbarkeitsforscher sich auf diesen Bereich stürzen werden, diese Library und diese Art von Libraries massiv auseinandernehmen werden, weltweit. Das heißt, ich erwarte eigentlich, dass wir eine ganze Menge Folgebugs noch finden werden, ja, und sehen werden. Und leider sind nicht alle Vulnerability-Forscher auf der guten Seite und melden dann diese Bugs an die entsprechenden Hersteller. Mich würde es nicht wundern, wenn irgendeiner dieser Vulnerability-Broker oder sowas dem nächsten ähnlichen Bug hat und den dann entsprechend an zwielichtige Gestalten verkauft. Der das dann zum Beispiel benutzen kann, um dann tatsächlich einen Wurm zu bauen, der dann eventuell schwerwiegendere Auswirkungen hat, weil er tatsächlich immer noch Zero Day ist, im Vergleich jetzt zu der aktuell bekannten Schlücke.
Warum gibt es eigentlich solche gigantischen und katastrophalen Bugs? Wie kommt das zustande?
Naja, ich glaube, das eine ist ja die fehlende digitale Bildungspolitik, ne? Dass das Grundverständnis einfach nicht bei allen Mitarbeiterinnen erstmal gegeben ist, dass sie das verstehen, was in Internet, Computer, Cyber und Sicherheit bedeutet. Und das andere ist eben, wie Holger vorhin schon meinte, Sicherheit kostet Geld und kostet extra. Und wenn die Verbraucherinnen das nicht verstehen und nicht einfordern, sondern immer sagen, mach günstiger, dann wird das nun mal günstiger. Und im Business-to-Business-Bereich nehmen wir ein Beispiel, kritische Infrastrukturen in der Bankenwelt, ja, da kenne ich mich ganz gut aus. Da ist es so, der Einkäufer oder die Einkäuferin der Bank kauft Geldautomaten ein bei Geldautomatenhersteller und sagt, ich hätte gern so und so viel Stück und mit den Features aus der Fachabteilung, die wollen die und die Sicherheitsmaßnahmen. Und dann sagt er, ja klar, kostet so und so viel 10.000, 100.000 Euro. Und dann sagen die, ja, jetzt haben wir aber diese Drückerquote, der Einkauf muss 10%, 20%, wie viel auch immer, Rabatt einholen. Und dann fangen die an zu verhandeln. Und dann sagt der Hersteller, ja gut, wir können statt dem Sicherheitsschloss ein generisches einbauen, ein generisches Sicherheitsschloss, dass nicht jeder Automat einen eigenen Schlüssel hat, sondern einen Sicherheitsschlüssel für alle tut. Das ist dann weniger sicher, aber kostet dann auch nicht so viel, weil wir können ein Massenproduktionsschloss individuell gestalten. Und dann gehen so die Abstriche runter und dann sagt der Einkäufer, damit käme ich ja auf meine Quote, dann hätte ich mein Ziel erfüllt. Ich muss ja gar nicht so viel Rücksprache mit dem Fachbereich halten. Ich verstehe das nicht, was da alles an Sicherheitsimplikationen dran ist, aber ich erfülle meine Quote. Und durch solche Abläufe passiert das zum Beispiel auch, dass dann Sicherheitsfunktionen weggespart werden, weil man seinen Erfolg vom lokalen, individuellen Prozess, Einkäufer muss X Rabatt einholen, zum Beispiel einbringen. Ein anderes Beispiel ist Zertifizierungen. Habe ich ein zertifiziertes System, was sozusagen haftungsrechtlich dann heißt, meine Haftung ist außen vor, never touch a certified system. Ja, wenn du einen Kernspintomographen als Uniklinik für dich selbst patchst, haftest du für Schäden im oder am menschlichen Körper. Medizinproduktgesetz sagt, vom Hersteller und von der Abnahme genehmigt, Haftung nicht bei dir. Und die werden Teufel tun, das Ding anzufassen, außer der Hersteller sagt, hier ist ein Patch, den musst und darfst du einspielen und du hast sogar eine Garantie von uns wegen der Haftung, dann kommen sie vielleicht auf die Idee, das zu tun.
Es gibt einen anderen Hintergrund, der so ein bisschen mit der Geringschätzung, gerade auch regierungsseitig, gerade auch institutionsseitig von Open Source zu tun hat. Diesbezüglich gibt es einen sehr berühmten XKCD-Comic-Strip, über den in diesen Tagen viel gelacht und geweint worden ist, der aber auch schon ganz lange rumgeht. XKCD ist so das Nerd-Comic mit Strichmännchen für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen. Und dieser Comic, der lässt sich einfach beschreiben, da ist nämlich ein riesiger, sieht aus wie Bauklötze, großer Turm zusammengebaut, der steht für die gesamte moderne digitale Infrastruktur. Und irgendwo ganz unten im Fundament ist das, was wir vorher so als Zahnrad bezeichnet haben, irgendwie ein kleiner Baustein, der zwar alles hält und zusammenstützt, aber tatsächlich von, ich zitiere jetzt mal XKCD, frei übersetzt, abhängt von einem Projekt, das irgendeine völlig zufällige Person aus Nebraska seit 2003 ohne jeden Dank ständig wieder updated und maintained. Maintaining bedeutet einfach immer so ein bisschen in Schuss halten. Das heißt, am Ende gibt es eine Vielzahl von diesen kleinen Zahnrädern, von denen wirklich alle abhängen. Alle großen, auch die Digitalkonzerne, die weltweit eigentlich alle Mittel haben, brauchen das. Und das ist auch völlig in Ordnung und normal. Das Problem ist, dass wir in vielen Bereichen Open Source noch nicht mit ausreichenden Mitteln versehen haben und dass ausreichend viel Aufmerksamkeit auf diese Community und die Leute, die sie in Gang halten, gelegt ist. Das wäre ja vielleicht auch ein Ansatzpunkt, um sowas in Zukunft zu verhindern, oder?
Ja, aber bei Mitteln muss man dann auch differenziert betrachten. Ich glaube, das Mittel, die brauchen Geld, ist ja noch nicht mal eins, weil die meisten, die ein solches kleines Projekt machen, machen das ja aus dem Wunsch heraus, das einfach frei zu entwickeln in ihrer Freizeit und wollen ja gar nicht das Geld dafür verdienen. So, das heißt, was sie brauchen, ist eigentlich, sie haben Feature-Ideen oder brauchen Sicherheitsfunktionen oder ordentliche Dokumentation, also Dinge, die sie vielleicht selber nicht so vorantreiben und bräuchten da eben Unterstützung, sprich Contributed Code oder Contributed Dokumentation drumherum. Konzerne oder Unternehmen, die diese Tools alle nutzen, das ist legitim, es ist Open Source, aber man sollte sich vielleicht A, die Frage stellen, benutze ich das einfach blindlings und spanne das in meine Systeme ein und guck dann mal, ob ein GAU passiert. Hätten wir immer Jutti Jange, ist ja eine schöne kölsche Regel, aber die zieht dann vielleicht nicht so. Und wir sehen gerade den Global-GAU, weil eine Kernfunktion eben dann mal eine gravierende Schwachstelle hat. Jeder hat das sozusagen genutzt. Alle sagen, ey, ist Open Source, ich könnte ja reingucken, aber keiner guckt rein und gibt das Feedback, oh, wir haben hier eine Lücke gefunden. Das muss sich tatsächlich wandeln in den Unternehmen. Und das Zweite ist, so wie man es beispielsweise auch beim Linux-Kernel oder so macht. Es gibt Leute von Firmen wie Red Hat, SUSE, Weißer Kuckuck, die einfach Linux-Kernel-Entwickler sind. Die sind da angestellt, die bekommen da Geld für und entwickeln den ganzen Tag für dieses Open-Source-Tool. Punkt. Auch das könnte man ja die, Holger, du hast gesagt, 83% aller Unternehmen benutzen dieses Tool. Könnte man ja einfach mal fragen, warum habt ihr denn nicht auch mal eine Entwicklerin für einen Tag die Woche, einen halben Tag, wie viel auch immer, die dann einfach in so einem Tool mal ein bisschen Feature-Upgrade macht, Sicherheitsfunktionalität oder Spaghetti-Code aufräumt.
Wo wir wieder bei dem Thema Geld sind, das kostet wieder Geld und das muss dann wieder letztendlich der End-User wollen und bezahlen.
Ne? Und beim Fachkräftemangel wird es noch schwieriger. Ne? Ja. Wir haben ja eh schon zu wenig Know-how sozusagen und jetzt noch abtreten für, können wir aber umsonst benutzen. Ja.
Holger, was könnte denn die Politik in dem Bereich machen?
Ich glaube, immer so einzelne Entscheidungen ist es immer schwer. Ja, ich glaube, wie wir das anfangs gesagt haben, erstmal eine breite Awareness auch in der Bevölkerung ist erstmal ganz wichtig, dass Security ein Kernbaustein ist, dass es nicht nice to have ist, sondern dass es wirklich rudimentär zu jeder Software dazugehört. Und dann kann man eben diskutieren, wie man das in Standards fasst, wie man das als Vorgabe fasst im Government und so weiter. Ja, da gibt es 1000 Meinungen zu, da will ich mich jetzt auch gar nicht irgendwie aus dem Fenster legen und in die eine oder andere Richtung gehen. Ich glaube, das muss eine demokratische Entscheidung sein, die da im Detail diskutiert wird. Aber das muss natürlich, wie gesagt, auch erstmal von den Bürgern und Bürgerinnen akzeptiert werden. Ja? Weil das wird auch wieder Kosten verursachen.
Wir haben aber meinst du nicht, dass man, also ich stelle mir jetzt vor, die Bürgerinnen sind souverän und können das verstehen und gehen dann zur Politik und sagen, hätten wir gern. Die verstehen es ja in großen Teilen auch nicht. Es gibt ja nur so ein paar Vorzeige-Politikerinnen, die irgendwie verstanden haben, was Digitalisierung und Sicherheit bedeutet. Die meisten rennen ja wieder rum und sagen, Vorratsdatenspeicherung, Hackback, Staatstrojaner und alles schlimm. Denen müsste man ja auch erstmal vermitteln, was bedeutet Open Source, Open Access, Open Data, maschinenlesbare Regierung. Und als Sahnehäubchen obendrauf, Open Development, weil Open Source, freie Software ist das eine, aber ein echtes Open Development, wo alle sich beteiligen und dann auch der Staat, also der Staat und die Verwaltung das auch unterstützt und lebt, und zwar aus allen Kommunen und Landkreisen heraus und nicht nur aus einer Digitalministerium-Einheit oder so. Das wäre ja auch mal ein Defizit, was man beheben müsste, damit das auch von den Bürgerinnen plus den Politikerinnen gemeinsam verstanden wird und dann auch konstruktiv angegangen wird.
Es ist tatsächlich aber so, dass man, wenn man politisch da drauf guckt, einige positive Signale im Koalitionsvertrag von der Ampel erkennen kann, dass man sich intensiver darum kümmert. Ich würde mal vermuten, das hängt damit zusammen, dass einerseits Saskia Esken, die SPD-Parteivorsitzende, selbst Informatikerin ist und dass gleichzeitig Lars Klingbeil, ihr Co-Vorsitzender inzwischen, der war intensiv als Generalsekretär mitgearbeitet hat im Koalitionsvertrag, dass der sich seit sehr langer Zeit auch wirklich sachkundig, selbst wenn er nicht Programmierer ist, um die digitale Welt gekümmert hat. Und ich glaube, das merkt man so ein bisschen, wenn sogar eine Person wie Julia Reeder, ehemalige Europaabgeordnete, zuerst für die Piraten und dann bei den Grünen mitarbeitend, dass die von der Open Knowledge Foundation, wo sie inzwischen arbeitet, tatsächlich positive Signale erkennt, dass zum Beispiel niedrigschwellig kleine Teams oder Einzelpersonen sich für eine Förderung bewerben können, wenn sie in diesem Bereich arbeiten. Dass es einen Sovereign Tech Fund gibt, wo Open Source Projekte ermöglicht werden. Es geht hier nicht nur um Geld, sondern es geht auch tatsächlich um Mittel, um Zugänge. Das ist ja nicht immer nur eine Geldfrage, sondern auch ein bisschen eine Kapazitätsfrage manchmal. Da kann also die Politik aus meiner Sicht versuchen, zumindest intensiv mitzuarbeiten. Ganz zum Schluss vielleicht noch einen kurzen Ausblick. Wie kann man verhindern, oder zumindest weniger wahrscheinlich machen, dass das nächste Log4j, dass das nächste Heartbleed, dass das nächste große Ding uns hier auf die Füße fällt?
Na, ich glaube, man muss einfach davon wegkommen, dass diese IT-Fachkräfte, dass Nerds und Techies so ein Unicorn, so eine Besonderheit, so ein Einzelfall sind, sondern dass das ein Normalzustand wird, dass wir eine Masse von Know-how-Trägern und Trägerinnen haben, und damit auch dieses Verständnis, nicht nur die Awareness, sondern auch das Transformieren in eine sichere Umgebung umsetzen können. Wir brauchen also die breite Masse, die auch versteht, wie man solche kleinen Zahnräder austauscht und absichert. Im Moment ist das so, da gibt's diesen ganz speziellen Uhrmacher, der kann das. Otto Normalverbraucherin zu Hause kann das eher nicht. Wenn wir das schaffen, dass wir das ein bisschen vereinfachen, dass jeder oder die überwiegende Menge das hinbekommt und das nicht so Sonderfälle sind, dann haben wir, glaube ich, viel gewonnen, dass solche Fälle weniger und seltener werden.
In der Zwischenzeit, Holger, ließe sich vorstellen, das ist eine relativ alte Diskussion in Tech- und Security-Kreisen, aber ließe sich vorstellen, dass sich ein paar sehr sachkundige Leute, vielleicht von großen Unternehmen, zusammentun und einen guten Wurm schreiben, einen guten Virus schreiben, der halt in, sagen wir mal, irgendwann alle Systeme von alleine patcht, die bis zu dem Stichtag 30. März 2022 nicht gepatcht sind. Dass es also so eine Art positiven Wurm gibt. Ich weiß, das ist ganz viel diskutiert, aber lässt sich sowas vorstellen oder ist das eine komplett unkluge Idee?
Also technisch könnte man sicherlich sowas bauen. Ich würde da allerdings vorwarnen, weil man die Folgen schwer abschätzen kann. Ja, also es gibt durchaus im Internet auch jetzt speziell zu dieser Schwachstelle wieder Empfehlungen, die man sieht, wo Leute sagen, hier nutzt dieses Exploit, um den Patch quasi aufzuspielen. Das kann funktionieren in kleineren Umgebungen. In größeren Umgebungen sehe ich da ein extrem großes Gefahrenpotenzial, dass man das macht und dass dann unter Umständen durch dieses Patchen irgendwas kaputt geht. Ja, man hat zwar die Sicherheitslücke geschlossen, aber dafür geht das Produktionsnetz nicht mehr oder ähnliches oder die Business Critical Anwendung. Ja, und dann im Nachhinein festzustellen, was schiefgelaufen ist, gerade wenn man das in dieser Masse ausrollt, das dürfte relativ schwierig sein und das dürfte unter Umständen mehr Schaden verursachen, als wenn wir jetzt logisch und strukturiert vorgehen und das Ganze entsprechend patchen und fixen.
Das ist so ein bisschen russisch Roulette, wo ich aber drei Patronen reintue und drei leer lasse, so 50-50.
Ja, so Gießkannenprinzip.
Ist ja aber keine schlechte Quote, ne? Also 50-50 ist keine schlechte Quote.
Sagen wir mal, die Hälfte aller Krankenhäuser gehen den Bach runter, die Hälfte aller Telekommunikationsnetze sind dann kaputt, die Hälfte aller 5000 Stadtwerke, die Wasser- und Abwasserentsorgung machen, ja, die andere Hälfte hat Glück gehabt, ne? Na, weiß nicht.
Okay. Wir verstehen den Punkt. Es ist auch nicht so, es ist ein häufig aufgebrachter Punkt in diesen Bereichen. Auch vielleicht ein bisschen aus dem Wunsch heraus, es gäbe so eine einfache Knopfdrucklösung. Ne? Die Politik, gerade auch die Gesellschaft selbst, die möchte halt einfache Knopfdrucklösungen. Und das ist, glaube ich, die Quintessenz jetzt als Schlussakkord, dass wir hier auch wieder einen gigantischen Bug haben, für den es eben keine total simple und einfache Lösung gibt. Das wünscht man sich so, aber dazu sind einfach die Systeme und die Welt insgesamt auch zu komplex, zu vielschichtig und auch zu kompliziert, als dass man irgendwo auf den Knopf drückt und dann gibt es diesen Bug nicht mehr. Was ist denn, was ihr euch beide abschließend wünscht, was wir aus Log4j alle miteinander lernen und in welche Richtung das gehen kann? Wie können wir denn Log4j ins Positive wenden, diese Corona-Pandemie der IT-Welt?
Also ich habe es, glaube ich, schon implizit gesagt, aber nochmal explizit. Ich wünsche mir mehr echte digitale Bildungspolitik in Deutschland. Ich wünsche mir flächendeckend Fiber to the Home, also und echte Funknetzabdeckung vollständig, dass wir auch die Infrastruktur haben, global kommunizieren zu können mit großer Bandbreite, und on top wünsche ich mir echtes Open Development, also gemeinsam offenen Quellcode entwickeln, sicher, und nicht einer in Nebraska macht seit 2003 und alle benutzen und sagen dann, upsie, kaputt gegangen. Das wären meine Wünsche.
Und Holger?
Ja, ich würde mir wünschen, dass wir diesen sogenannten Defense in Depth Ansatz noch stärker in die Unternehmen bringen, als wir das heute tun. Man sieht leider immer noch viel zu viele Kunden, die eine Firewall haben, eventuell noch ein IPS und ein kleines Antivirus-System und das war's und sich damit sicher fühlen. Ich glaube, wir müssen einfach die Sicherheit umfassender machen und individueller machen. Es muss mehr Risk Assessments geben. Wenn ich das in-house nicht machen kann, dann muss ich mir eben einen Partner dazu holen, der das Ganze macht und mir dabei hilft. Ja, und dafür muss natürlich auch Budget da sein. Das heißt, es muss sowohl die technische Seite als auch eben entsprechend die Budgetverantwortlichen da mitziehen, um dann letztendlich eine Sicherheit aufzusetzen, die ihre Messpunkte an ganz vielen verschiedenen Stellen hat. Ja, wir sagen das seit relativ langer Zeit schon, dass man eben heutzutage davon ausgehen muss, dass man früher oder später kompromittiert wird. Ja, irgendwann kommt die nächste unbekannte Schwachstelle, irgendwann hat einer einen Konfigurationsfehler gemacht, irgendwann passt irgendein User nicht auf. Ja, das heißt, ich muss meine Sicherheit im Prinzip so aufsetzen als Unternehmen, dass ich davon ausgehe, dass ich hin und wieder einen Fall habe, wo eine Maschine in meinem System kompromittiert wird. Ja, und dann muss ich eben auch nach der Kompromittierung noch in der Lage sein, zum Beispiel über Anomalien oder ähnliche Geschichten diesen Einbruch festzustellen, ja, und dann entsprechende Forensik machen zu können, um das dann zu analysieren und zu beheben, das Problem. Ja, und wie gesagt, das ist eine gewisse Aufwand, dafür brauche ich Manpower, dafür brauche ich Budget, dafür brauche ich die technischen Skills, ja, dafür muss ich auch die Leute auf Schulungen schicken, dass sie das Verständnis haben. Ja, und ich glaube, dass da noch mehr Fokus, als wir das heute schon machen, draufgelegt wird und dass eben auch die User mitziehen, ja, die dann wieder dahinter sitzen. Der Budgetdruck kommt ja von irgendwer, mein Produkt soll möglichst günstig sein, dass die dann eben auch akzeptieren, okay, dadurch wird es eben ein Stück weit teurer, aber das ist eben der Preis, den wir zahlen müssen, wenn wir eine stabile Infrastruktur haben wollen.
Okay, mit dieser abschließenden Empfehlung, auch ein bisschen an die Nutzer und Nutzerinnen dort draußen, einfach im übertragenen Sinn, in Zukunft keine Autos ohne Airbag und ohne Bremsen mehr zu kaufen, sondern darauf zu bestehen, dass sie wenigstens die Basic-Mechanismen erfüllt werden. Mit diesem Ausblick möchte ich euch beiden sehr danken. Lieber Holger, lieber Manuel, danke dafür, dass wir dieses super aktuelle Problem umfassend, ich glaube sowohl für Laien und Laien wie auch für Profis interessant besprechen konnten. Dem Publikum dort draußen sei nochmal gesagt, updaten, gerade über die Feiertage, glaube ich, super essentiell, und auch noch die Geräte, an die man sonst nicht denkt, alles, was irgendwie im Internet hängt oder so ähnlich aussieht. Einfach updaten und dann ist man vielleicht nicht auf der sicheren, aber auf der etwas sichereren Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen. Dankeschön für die Einladung.
Ciao, ciao.